Im August 2010 gab es in China einen Verkehrsstau. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Dieser Verkehrsstau, der hatte eine Länge von ungefähr 100 Kilometern und dauerte fast 2 Wochen lang. Anstatt die Autobahn entlang zu rasen, kamen die Autos nur im Kriechgang voran. An einigen Stellen bewegte sich überhaupt kein Fahrzeug mehr. Bis zu 9 Tage mussten einige Autofahrer ausharren, bis sie den Stau verlassen konnten. Einige der festgefahrenen Autofahrer spielten Karten mit ihren Autonachbarn. Andere stiegen aus, machten ein Nickerchen auf dem Gehweg. Ganz ähnlich geht es einigen Christen. Zu viele Christen sind in ihrem Leben stecken geblieben, sind schläfrig geworden oder spielen noch nur noch irgendwelche Spielchen. Aber vorwärts kommen sie nicht mehr. Bist du geistlich festgefahren? Befindest du dich im geistlichen Stillstand? Fragst du dich, wo deine Leidenschaft und dein Eifer für Jesus geblieben sind? Viele Christen sind heute zu passiv. Sie lehnen sich gewissermaßen auf ihrem Sofa zurück und warten darauf, dass sie charakterlich wachsen und Christus ähnlicher werden. Aber so funktioniert das nicht. Viele von uns sind zu passiv. Entweder weil es uns nicht mehr interessiert oder weil wir denken, dass wir im Laufe der Zeit schon irgendwie automatisch zu so einem tollen Superchristen werden. Es ist so ein Glaube, dass es irgendwo da draußen ein siegreiches, problemfreies Leben für mich gibt und dass ich eines Tages irgendwie dorthin gelangen werde und nur abwarten muss, bis ich da bin. So verhalten sich einige Menschen. So verhalten sich einige Christen. Zu viele. Diese Passivität hat sich tief in unsere Kultur eingeschlichen. Der ehemalige Geschäftsführer von Google, Eric Schmidt, sagte vor einiger Zeit: Ich glaube, die meisten Leute wollen nicht, dass Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen. Es scheint, als wäre die Menschheit in vielen Bereichen zu einer faulen Genussgesellschaft verkommen, die nicht dazu bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und Leidenschaft zu entwickeln. Neulich habe ich folgende Aussage gelesen. Das Leben wird dir nicht geben, was du willst, noch wird es dir geben, was du denkst, dass du verdienst. Das Leben wird dir geben, womit du bereit bist, dich zufrieden zu geben. Und irgendwie ist da was dran. Wir geben uns zufrieden mit dem, was wir haben und investieren nichts mehr und kommen dadurch auch nicht weiter. Wir verlieren unseren Eifer und wir werden leidenschaftslos. Und dabei könnten wir so viel erreichen. Ein kleines Beispiel. Ein junger Mann namens Smitty wurde in das Footballteam seines Colleges aufgenommen. Kurz vor Ende eines Spiels sollte er den Ball bekommen, schießen, einen Punkt erzielen und auf diese Art das Spiel gewinnen. Aber Smitty wollte sich profilieren. Der Ball wurde ihm zugeworfen, doch anstatt einfach nur zu schießen, rannte er los, wurde umgerannt und verlor den Ball. Sofort ging es in die andere Richtung. Ein gegnerischer Spieler rannte unaufhaltsam auf die Endzone zu. Keiner von Smittys Mitspielern konnte mithalten. Aber dann machte plötzlich jemand Boden auf den Gegner gut. Er rannte wie der Blitz. Das war Smitty. Er holte den anderen Spieler ein und brachte ihn zu Fall, noch bevor er punkten konnte. In dem Moment wandte sich der Co-Trainer an Smittys Cheftrainer und fragte: Wusstest du, dass Smitty so schnell laufen kann? Er hat unsere stärksten Athleten geschlagen. Der Cheftrainer antwortete: Ich kann dir sagen, warum. Die anderen Jungs sind gelaufen, weil sie es sollten. Smitty rannte, weil sein Leben davon abhing. Das ist der Unterschied zwischen Eifer und Leidenschaftslosigkeit. Ihr und ich, wir müssen leben, als hinge unser Leben davon ab. Denn das tut es. Ich möchte heute Morgen eine etwas provokante Frage stellen. Und die lautet: Hat unsere Gemeinde vielleicht ihren Eifer verloren? Wisst ihr, wie ich darauf komme? Nun, weil wir immer und immer wieder über Nebensächlichkeiten diskutieren und dabei die Hauptsache aus den Augen verlieren. Es geht doch bei einer Gemeinde nicht darum, dass immer alles so läuft, wie ich es mir gerade vorstelle. Es geht darum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und das ist unser Auftrag. Also, als Frage, hat unsere Gemeinde vielleicht etwas von ihrem Eifer verloren? Oder etwas persönlicher? Hast du vielleicht deine Leidenschaft verloren? Ich kenne das. Auch mein Eifer und meine Leidenschaft kommen immer wieder ins Wanken. Aber wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und du es zurückbekommen willst, dann darfst du nicht nachlassen. Aufgeben ist keine Option. Weglaufen ist der falsche Weg. Wer wegläuft, braucht sich nicht zu wundern, wenn er am Ende verliert, was ihm wichtig war. Das Problem anpacken und aus dem Weg schaffen, nur das bringt uns weiter. Und das wird schnell klar, wenn wir in die Bibel sehen. Schlag dazu bitte Römer 12, Vers 11 auf. In Römer 12, Vers 11 schreibt Paulus, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ich denke, dieser Vers beschreibt sehr gut, wie wir Christen aussehen sollen, was aber viel zu oft nicht tun. Und daher ist eines meiner Ziele heute, dass du diesen kurzen Vers auswendig lernst, sodass er sowohl in deinem Kopf als auch in deinem Herzen haften bleibt und seinen Weg in deine Hände findet. Also nochmal, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ein einfacher, kurzer Vers. Beginnen wir mit dem ersten Teil. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Und das ist eine Warnung davor, ein geistlicher Faulpelz zu sein. Die wörtliche Übersetzung lautet, dem Eifer nicht faul. Oder dann etwas besser verständlich, seid nicht faul im Eifer. Das Wort Eifer trägt den Gedanken von Anstrengung und Motivation in sich. Man tut etwas von ganzem Herzen oder mit großer Begeisterung. Das ist eine Haltung, die zum Handeln führt. Denn was immer im christlichen Leben wert ist, getan zu werden, ist wertvoll genug, um mit Begeisterung und Sorgfalt getan zu werden. Das spiegelt sich schon in Prediger 9, Vers 10 wieder, wo Salomo schreibt, alles, was dir vor die Hände kommt, was zu tun mit deiner Kraft, das tu. Wir sollen im Eifer nicht faul sein. Was ist Eifer? Eifer hängt mit Leidenschaft zusammen. Es geht dabei um Begeisterung und Motivation. Es geht um Fleiß, Bereitschaft und Hingabe. Es ist das beharrliche Verfolgen der göttlichen Weisung. Das Wort faul kann auch wie von Luther mit träge übersetzt werden und es beinhaltet die Vorstellung zu zögern, zu verzögern, müßig zu sein und hinterher zu hinken oder eben so langsam wie ein Faultier zu sein. Der britische Theologe Derek Kidner, er identifiziert in seinem Kommentar zu den Sprüchen vier Anzeichen für einen Faulpelz. Und während ich jetzt diese Anzeichen vorlese und erläutere, denk einfach mal darüber nach, ob du eine dieser Tendenzen besitzt. Also, woran erkennt man einen Faulpelz? Erstens, er beginnt die Dinge nicht. Er weigert sich zwar nicht direkt etwas anzufangen, aber er hat einfach einen Mangel an Hingabe. Und so entgleitet ihm Zentimeter um Zentimeter und Minute um Minute die Gelegenheit. Wir sehen das in Sprüche 6, Vers 9 bis 11. Dort heißt es, wie lange liegst du, Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schläfst. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Du bist ein geistlicher Faulpelz, wenn du die Gelegenheiten verschläfst, die Gott dir schenkt. Zweitens. Ein Faulpelz beendet die Dinge nicht. Die seltene Anstrengung des Anfangens war zu viel für ihn und der Impuls stirbt. Und so misslingt ihm sein Vorhaben. Auch das sehen wir in den Sprüchen. Wir sehen das in Sprüche 12, Vers 27. Einem Lässigen gerät sein Handeln nicht, aber ein fleißiger Mensch wird reich. Oder noch prägnanter, Sprüche 19, Vers 24. Der Faule steckt seine Hand in die Schüssel und bringt sie nicht wieder zum Mund. Ist echt schön, was Salomon in den Sprüchen schreibt, ne? Und so viel Wahrheit da dran. Du bist ein geistlicher Faulpelz, wenn du nicht zu Ende bringst, was Gott dir aufträgt. Drittens, ein Faulpelz stellt sich den Dingen nicht. Der Faulpelz fängt an, seine eigenen Ausreden zu glauben, rationalisiert seine Faulheit und macht es sich zur Gewohnheit, die einfache Wahl zu treffen. Wir sehen das in Sprüche 20, Vers 4. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Faul sein ist nicht gut, ne? Du bist ein geistlicher Faulpelz, wenn du Veränderung und Vergebung immer und immer wieder vor dir herschiebst. Und viertens, deshalb ist der Faulpelz ruhelos und mit unbefriedigtem Verlangen. Sprüche 13, Vers 4. Der Faule begehrt und kriegt's doch nicht. Aber die Fleißigen kriegen genug. Derek Kidner schlussfolgert daraus, der Faulpelz ist kein Sonderling, sondern ein gewöhnlicher Mensch, der zu viele Ausreden, zu viele Weigerungen und zu viele Aufschübe gemacht hat. Das alles ist so unauffällig und so angenehm wie das Einschlafen. Wie sieht's aus? Bist du ein geistlicher Faulpelz in irgendeinem dieser Punkte? Jemand hat Faulheit folgendermaßen definiert. Faulheit ist die Tendenz, dort zu bleiben, wo wir im Leben sind, anstatt uns dorthin zu bewegen, wo wir sein könnten und sollten. Bist du faul? Wenn ja, was tust du dagegen? Wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und du es nicht wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und es zurückbekommen willst, dann darfst du nicht nachlassen. Wenn du merkst, dass du geistlich faul wirst und nur passiv darauf wartest, dass sich in deinem Leben etwas tut, dann darfst du dich damit nicht zufrieden geben. Du musst etwas dagegen tun. Sei nicht träge. Nehmen wir nochmal Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Wir sollen brennend im Geist sein. Wir sollen unseren geistlichen Eifer behalten. Wenn wir dazu aufgefordert werden, brennend zu sein, dann bedeutet das doch, dass wir unser Feuer auch verlieren könnten, oder? Wir müssen gegen unsere Tendenz ankämpfen, geistlich zu erlöschen. Martin hat neulich über Epheser 6 gepredigt, über die geistliche Waffenrüstung. Wir müssen jeden Tag unsere geistliche Rüstung anlegen. Denn wir befinden uns in einem Kampf. Und wenn unser Feuer erlöscht, dann wird es schwierig bis unmöglich, diesen Kampf zu bestehen. In 1. Chronik 28, Vers 9 und 10, da richtet König David einige mahnende Worte an seinen Sohn Salomo. Und wir lesen dort, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Daran ist nichts Passives, oder? Salomo soll aktiv werden. Noch deutlicher wird das, wenn ich den letzten Satz aus der Elberfelder Übersetzung lese. Dort lautet er, sei stark und handle. Das ist ein flehender Vater, der seinen Sohn auf den richtigen Weg bringen möchte. Und der richtige Weg ist, sei nicht faul, sondern handle. Dieser zweite Ausdruck in Römer 12, Vers 11, er lautet wörtlich, im Geist kochend. Jesus ist an Nachfolgern interessiert, die in den Tiefen ihrer Seelen für ihn kochen, brennen und brodeln. In der vergangenen Woche bin ich auf etwas Interessantes gestoßen, was ich noch nicht kannte. Wahrscheinlich habt ihr in irgendeiner meiner Predigten schon mal irgendein Zitat von John Wesley gehört. John Wesley lebte im 18. Jahrhundert und er war ein englischer Erweckungsprediger. Er war einer der Begründer der methodistischen Bewegung. Aber obwohl er als Evangelist und als Prediger unterwegs war, ging es Wesley im Gottesdienst offensichtlich nicht nur um die Predigt. Im Jahr 1761 verfasste er nämlich 7 Richtlinien für das gemeinsame Singen in Kirchengemeinden. Also 7 Richtlinien für das gemeinsame Singen im Gottesdienst. Ob ihr es glaubt oder nicht, im 18. Jahrhundert war es ziemlich modern, die alten Kirchenlieder zu singen, die wir heute kennen und teils auch schon wieder nicht mehr kennen. Wesley wollte den Menschen helfen, ihre Anbetung durch Gesang auszudrücken und fügte daher diese Anweisungen am Anfang seines Gesangbuchs hinzu. Seine Regeln erscheinen ein wenig verschroben, ergeben aber doch irgendwie auch Sinn. Wesley stellte sie auf, weil die Hymnen zu dieser Zeit brandneu und sogar gewagt waren und einigen Leuten nicht gefiel, wie sie klangen. Kommt uns bekannt vor, oder? Die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Die Leute damals, sie hörten daher wohl sogar auf zu singen. Und Wesley wollte etwas dagegen unternehmen. Aber genug der Vorrede. Hört auf Nummer 4 von Wesleys Anweisungen zum Singen. Er schreibt dort, singt kräftig und mit gutem Mut. Hütet euch davor zu singen, als wärt ihr halb tot oder halb schlafend, sondern erhebt eure Stimme mit Kraft. Wesley wollte, dass die Leute kräftig singen. Kräftig, nicht halb tot, nicht halb schlafend. Paulus hätte vielleicht geschrieben, singt brennend, singt kräftig und voller Leidenschaft. Ist vielleicht auch für uns gar kein schlechter Tipp. Wir sollen singen mit Kraft, sagt Wesley. Und wir sollen leben mit Kraft. Wir sollen brennend leben, sagt Paulus. Mir gefällt auch Wesleys 7. Anweisung. Singt vor allem geistlich. Habt in jedem Wort, das ihr singt, ein Auge auf Gott. Zielt darauf ab, ihm mehr zu gefallen als euch selbst oder irgendeinem anderen Geschöpf. Darum geht's. Beim Gesang und in unserem Leben. Und das lässt mich an Pinhas aus dem Alten Testament denken, der dafür bekannt war, für Gott zu eifern. Hört euch an, was Gott in 4. Mose 25, Vers 11 über diesen Mann sagte. Dieser Mann, der Gott mehr gefallen wollte als sich selbst und mehr gefallen wollte als irgendjemand anderem. Wir lesen dort, Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes des Priesters Aaron, hat meinen Grimm von den Israeliten gewendet durch seinen Eifer um mich, dass ich nicht in meinem Eifer die Israeliten vertilgte. Die Welt braucht Menschen, die eifrig für Gott sind. Menschen, die für Gott brennen. Wirst du diese Person sein? Und die Welt braucht Gemeinden, die für Gott brennen. Sind wir diese Gemeinde? In einem kleinen Städtchen brach ein Feuer in einem Kirchengebäude aus. Als die Feuerwehr eintraf, erkannte der Pfarrer einen der Feuerwehrmänner als ein lange abwesendes Kirchenmitglied. Hallo Jim, ich habe dich schon lange nicht mehr in der Kirche gesehen, rief er. Worauf der Feuerwehrmann erwiderte, nun Herr Pfarrer, es ist auch schon lange her, dass diese Kirche gebrannt hat. Wir sollen für den Herrn brennen. Und unsere Gemeinde soll voller Eifer für den Herrn sein. Man soll uns abspüren, dass wir zu Gott gehören. Eines der großen Probleme der heutigen Christenheit ist, dass es an der Entschlossenheit fehlt, ganz nach Gottes Wort leben zu wollen. Überall werden Kompromisse geschlossen. Und ich wünschte mir, dass wir in diesem Punkt von dem britischen Missionar und Prediger Jonathan Edwards lernen würden. Im Jahr 1723 schrieb er im Alter von nur 19 Jahren 70 Vorsätze für sein Leben auf. Und schon der erste dieser Vorsätze lautet, ich bin entschlossen, das zu tun, was am meisten zu Gottes Ehre, zu meinem eigenen Besten und zu meiner Freude dient. Dies will ich mein Leben lang tun, ohne Rücksicht auf meine Zeit, sei es jetzt oder unzählige Jahre von hier an. Ich bin entschlossen, das zu tun, was ich für meine Pflicht halte, was am besten ist und allgemein der Menschheit zum Vorteil dient. Ich bin entschlossen, dies zu tun, ganz gleich, was für Schwierigkeiten mir auch begegnen, seien es noch so viele und noch so große. Im Alter von 19 Jahren hat er sich das aufgeschrieben. Man könnte auch sagen, entschieden zu tun, was immer nötig ist. Und zwar nicht schlafend, nicht faul, sondern brennend. Tust du das? Lebst du so? Oder ist deine geistliche Flamme inzwischen erloschen? Wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und du es zurückbekommen willst, dann darfst du nicht nachlassen. Wenn du nicht mehr für Jesus brennst, dann gib dich nicht damit zufrieden, sondern tu etwas dagegen. Nochmal, Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Wir sollen dem Herrn dienen. Wenn wir nicht faul sind, sondern für Gott brennen, dann wird sich das zwangsläufig in unseren Taten ausdrücken. Eifer muss in unseren Herzen sein und sich dann durch unsere Hände bemerkbar machen. Wir sollen eifrig und aktiv sein, leidenschaftlich und handelnd, empfindsam und konzentriert. Wenn wir eifrig für unseren Herrn sind, werden wir ihm treu dienen. Aber es gilt auch die umgekehrte Richtung. Wenn wir aufgehört haben zu dienen, kann es daran liegen, dass wir unsere Liebe für den Herrn verloren haben. Das Wort dienen steht hier in der Gegenwartsform. Das bedeutet, dass es immer unser Lebensstil oder unsere Gewohnheit sein sollte, zu dienen. Es gibt keinen Spielraum, um zu sagen, ja, früher habe ich gedient, aber jetzt tue ich es nicht mehr. Unsere Dienstaufgaben mögen sich ändern, aber unsere dienende Identität darf das nicht. Ein Christ, der nicht dient, ist ein Widerspruch in sich. Es ist hilfreich, darauf zurückzukommen, was das Wort dienen wirklich bedeutet. Es kommt nämlich von dem griechischen Wort doulos, das sich auf einen Sklaven bezieht. Jetzt könnten wir sagen, Sklave ist so ein negatives Wort, reden wir lieber von Angestellten. Aber wisst ihr was? Sklave war auch damals ein negatives Wort. Und dennoch hat Paulus es verwendet. Dieses Wort wurde für jemanden verwendet, der pflichtbewusst die Befehle seines Herrn befolgte. Ein Sklave war ganz dem Willen des Meisters unterworfen und ihm unter Missachtung seiner eigenen Interessen treu ergeben. Uns muss klar sein, dass wir nicht einfach nur Freiwillige sind, die mal eben einen Kurzzeiteinsatz mit Gott machen. Wir gehören ihm. Er hat uns mit dem Blut seines Sohnes erkauft. Wir sind Sklaven, die ihrem Herrn und seinem Willen verpflichtet sind. Und deshalb schreibt Paulus, dient dem Herrn. Jesus wird im Neuen Testament übrigens nur 15 Mal als Retter, aber etwa 388 Mal als Herr bezeichnet. Er hat die höchste Autorität. Und das sehen wir sehr deutlich, wenn wir uns Lukas 17, Vers 10 ansehen. Und dort heißt es nämlich, so auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Versteht mich jetzt nicht falsch. Was ich vor 2 Wochen gepredigt habe, stimmt. Wir sind wertvoll, weil Gott uns liebt. Wir sind etwas Besonderes und wir sind Jesus wichtig. Aber gleichzeitig sind wir seine Diener und er ist unser Herr. Es ist das, was Jonathan Edwards in seinem 43. Vorsatz beschlossen hat. Nämlich, ich bin entschlossen, bis zu meinem Sterben niemals so zu handeln, als gehörte ich mir selbst, sondern in allem so zu handeln, dass ich voll und ganz Gott gehöre. Wir sind Gott wichtig, aber wir gehören ihm. Und es ist unsere Aufgabe, das, was er uns gibt, für ihn einzusetzen. Gott möchte engagierte Diener, die nicht nur ihren Job erledigen, sondern weit darüber hinausgehen. Wie Meremoth beim Bau der Jerusalemer Stadtmauer. Wir lesen von ihm in Nehemia 3, Vers 4. Da heißt es, neben ihnen baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots. Meremoth engagierte sich beim Jerusalemer Mauerbau. Das alleine ist noch nichts Besonderes. Er ist einer von vielen, die in dieser langen Liste stehen. Aber nachdem er seine eigene Arbeit beendet hatte, fuhr er fort und nahm die Arbeit der anderen in Angriff. Und so lesen wir über ihn dann in Nehemia 3, Vers 21. Nach ihm baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakots, ein weiteres Stück von der Haustür Eliaschibs bis an das Ende des Hauses Eliaschibs. Meremoth war nicht faul. sondern er brannte für den Mauerbau. Und deshalb engagierte er sich und er setzte sich ein. Die Frage ist, wo sind die Meremoths heute? Es war Dwight L. Moody, der sagte, die Welt muss erst noch sehen, was Gott mit einem Menschen tun kann, der ihm völlig geweiht ist. Mit Gottes Hilfe will ich dieser Mann sein, sagte er. Und das ist die Einstellung, die wir benötigen. Aber wie ist das bei uns Christen? Nun, wir tun wenig von ewiger Bedeutung und nennen es genug. Wir investieren ein bisschen Zeit und nennen es Engagement. Aber so soll das nicht sein. Die erste Frage, die es daher zu klären gilt, ist die Frage der Dienerschaft. Lasst uns das ein für alle Mal klarstellen. Er ist unser Meister und wir sind seine Diener. Das ist meine Identität. Und die zweite Frage ist, was ist es, was er von mir will? Das ist meine Stellenbeschreibung. Es ist Zeit zu handeln. Wir müssen uns fragen, wie kann ich dem Herrn dienen? Die Möglichkeiten sind endlos. Paulus schreibt in Titus 2, Vers 14, dass Gott uns als Eigentum will, das eifrig wäre zu guten Werken. Da haben wir den Eifer wieder. Wir sollen eifrig sein. Und es sind gute Werke, die wir tun sollen. Und wir haben Möglichkeiten für gute Werke. Mehr als genug. Selbst in dieser komischen Corona-Zeit hast du mehr als genug Möglichkeiten, wie du Gott dienen kannst. Klar, wir brauchen Sonntag für Sonntag jemanden, der die Technik macht, jemanden, der predigt, jemanden, der die Schriftlesung macht, jemanden, der die Gottesdienstleitung übernimmt. Aber vielleicht ist das nichts für dich. Dann denk dran, dass du telefonieren kannst. Denk dran, dass du Besuche machen kannst. Denk dran, dass es unsere Operation DHL gibt, bei der du jemandem aus unserer Gemeinde eine riesige Freude machen kannst. Oder denk daran, dass du trotz Corona mehr als genug Leute in deinem Umfeld hast, die Jesus nicht kennen. Ob das jetzt Familienangehörige, Nachbarn, Pizzaboten, Kassierer oder DHL-Fahrer sind, also die echten DHL-Fahrer. All das sind Menschen, die du mit der Liebe Gottes erreichen kannst. Lass dir doch mal was für die einfallen und bete für sie. Nicht umsonst machen wir auch unseren Gebetsabend über Zoom, anstatt ihn ausfallen zu lassen. Sei eifrig zu guten Werken. Wie sieht's in deinem Leben aus? Dienst du dem Herrn? Das ist eine mehr als deutliche Anweisung, die wir hier bekommen. Wir alle sind unterschiedlich. Und dementsprechend wird für jeden von uns auch die individuelle Stellenbeschreibung anders aussehen. Aber eins steht fest. Für jeden von uns lautet der Auftrag, diene dem Herrn. Wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und du es zurückbekommen willst, dann darfst du nicht nachlassen. Wenn du Gott nicht dienst, dann ändere das. Nochmal, Römer 12, Vers 11. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Aber natürlich will ich euch nicht nach Hause schicken. Ach, ihr seid schon zu Hause. Natürlich will ich euch nicht entlassen, ohne euch zu zeigen, wie das überhaupt möglich ist. Wie wir es schaffen können, nicht faul zu sein, sondern zu brennen und zu dienen. In Offenbarung 3 richtet Jesus ein paar ziemlich harte Worte an eine Gemeinde, die so vor sich hin dümpelte. Hört auf Offenbarung 3, Vers 15. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Jesus vergleicht hier ihre Taten mit der Wasserversorgung in ihrer Stadt. Die Stadt selbst hatte keine eigene Quelle. Doch es existierten Wasserleitungen zu einer Quelle bei Kolossä und zu einer Quelle in Hierapolis. Aus Kolossä kam kaltes Wasser, aus Hierapolis kam heißes Wasser. Doch bis das Wasser in der Stadt ankam, war es lauwarm. Aus beiden Quellen. Wie das Wasser war auch diese Gemeinde in Laodicea weder erfrischend wie kaltes Wasser, noch heilend wie heißes Wasser. Und damit war beides nutzlos. Sowohl das Wasser als auch die Gemeinde. Und die einzige Verwendung für lauwarmes Wasser ist, Brechreiz hervorzurufen. Genau so sah Jesus Offenbarung 3, Vers 16 zufolge diese Gemeinde. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Jesus ist angewidert von lauwarmen, faulen Christen. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, kommen wir zu Offenbarung 3, Vers 19. Wir sehen dort, dass Jesus diejenigen zurechtweist, die er liebt. Und dann sagt er, so sei nun eifrig und tue Buße. Wenn wir träge geworden sind und unsere Flamme erloschen ist, dann möchte Jesus, dass wir uns ihm wieder zuwenden. Wir sollen eifrig sein und Buße tun. Wir sollen zu ihm umkehren. Und dann kommen wir zu Offenbarung 3, Vers 20. Und dieser Vers, ja, der wird oft aus dem Zusammenhang gerissen, aber er ist an Christen gerichtet, die träge geworden sind. Und Jesus sagt uns in diesem Vers, was wir tun müssen, wenn wir lauwarm sind und nicht mehr für ihn brennen. Er sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wenn wir träge geworden sind und nicht mehr brennen, dann müssen wir uns ganz neu für Jesus öffnen. Er möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben, aber wir müssen ihm die Tür öffnen und ihn einladen, in unser Leben zu kommen und an unserem Leben teilzuhaben. Bist du vielleicht eifrig darin, dein Hobby zu verfolgen oder einfach dein Leben zu leben oder dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, tust aber nichts für die Gemeinde? Oder bist du eifrig darin, Gott zu dienen und für ihn zu leben? Wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und du es nicht zurückbekommen kannst. Nein, wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und das nicht. Wenn du weißt, dass dir etwas fehlt und du es zurückbekommen willst, dann darfst du nicht nachlassen. Wenn du geistlich faul bist, dein Eifer und deine Motivation verschwunden sind oder du nicht weißt, was du für Gott tun kannst, dann öffne ihm die Tür deines Herzens und lass ihn ganz neu über dein Leben bestimmen. Denn seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Amen.